SWR 2 Leben.
Ich habe meinen Dienst zum 01.03.1983 bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen angefangen. Und das war für mich schon ein Traumberuf. Also mit gefährlichen Situationen war ich öfters konfrontiert. Es waren so 2-3 Situationen, die wirklich hätten sehr, sehr gefährlich enden können. Hat mir damals aber nicht wirklich so viele Gedanken gemacht. Es waren Einzelfälle, die man doch relativ schnell dann in den Griff bekommen hat.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ein Amokläufer hat heute Morgen in einer Realschule in Baden-Württemberg um sich geschossen. Die Lage ist im Moment noch sehr unübersichtlich. Dem Täter gelang offenbar die Flucht in die Innenstadt.
Wir waren in der großen Sporthalle. Dann kam die Durchsage, Amoklauf in Winnenden, Echtlage. Echtlage wird immer so dazu gesagt, dass man weiß, es ist keine Übung. Wir sind sofort dann rausgefahren in einem Dreierteam. Wir waren relativ schnell vor Ort am Tatort, da die Situation damals so war, dass man noch davon ausging, dass der Täter im unmittelbaren Nahbereich sich des Taters aufhält, der Schule aufhält, haben wir zunächst nach dem Täter gefahndet.
Ein Amokläufer hat in Baden-Württemberg 15 Menschen erschossen. Der 17-Jährige tötete zunächst in seiner ehemaligen Realschule 9 Schüler und 3 Lehrer. Auf der Flucht erschoss der Jugendliche 3 weitere Menschen.
Es war natürlich eine absolute Hochspannung. Ich habe da nur noch funktioniert, wie viele andere Kolleginnen auch. Mir war aber auch damals ganz klar und bewusst, dass wenn es zum Zusammentreffen mit dem Täter kommt, dass es eine finale Lösung geben wird. Also sprich, dass es zum Schusswechsel kommt. Ich hatte meine Waffe in der Hand und auch das Ersatzmagazin in der Hand.
Der Täter erschießt auf der Flucht einen Passanten, nimmt einen Autofahrer als Geisel, erschießt in einem Autohaus 2 weitere Menschen, verletzt 2 Polizisten schwer, wird selber getroffen und tötet sich schließlich selbst. Ernst Kappel ist einer der Polizisten, die am 11. März 2009 in Winnenden, rund 20 Kilometer nordöstlich von Stuttgart, vor Ort sind, um nach dem Amokläufer zu fahnden. Doch damit ist sein Einsatz nicht beendet.
Gegen Abend zu wurde ich dann zur Leichensachbearbeitung eingeteilt. Das bedeutet im kriminalpolizeilichen Sinne, es ist üblich, Routine eigentlich, dass die Polizei bei Tötungsdelikten den Zustand des Opfers beschreibt, dokumentiert und das zu Akten bringt, um einfach nachher sicherzustellen, dass alles seinen rechten Gang gegangen ist. Die vielen Toten, das hat sich dann über einen Zeitraum von über 4 Stunden gezogen.
11.03.2009. In einem Nebenzimmer der Sektionsräume ziehe ich mich um. Lange Gummischürze, Überschuhe und sterile Handschuhe.
Aus den Aufzeichnungen Ernst Kappels. Er hat mit der Journalistin und Autorin Caroline Wenzel ein Buch geschrieben, das dieser Tage im Tübinger Verlag Klöpfer und Narr erscheint. System Polizei. Der Kommissar und der Amoklauf von Winnenden. Eine Spurensuche.
Die erste erschossene Schülerin liegt bereits auf dem Seziertisch. Sie hält noch im Tod ihren Stift umklammert und ist nur wenige Jahre älter als meine Tochter. Ich habe in meinem Dienstleben schon viele Tote gesehen. Doch der Anblick, der sich mir hier bietet, hat eine andere Dimension. Diese Kinder wurden nicht einfach ermordet. Es waren Hinrichtungen. Ein Massaker.
Die Leichensachbearbeitung, wie es im Behördendeutsch hölzern heißt, ist für Ernst Kappel unmittelbar nach dem Amoklauf enorm belastend.
12.03.2009. Ich mache mir Vorwürfe. Warum habe ich den Amokläufer nicht gekriegt? Warum konnten wir ihn nicht stoppen? Ich frage mich, ob ich etwas hätte ändern können, wenn ich früher vor Ort gewesen wäre. Wären die Opfer dann vielleicht am Leben geblieben? Ich hätte mein Leben dafür gegeben.
Die Bilder der Getöteten, die er wochenlang immer wieder anschauen und den Lichtbildmappen ablegen muss, lassen ihn nicht mehr los.
Ich konnte einfach nicht mehr schlafen, bin nachts aufgewacht. So nach und nach haben sich dann auch Ängste eingestellt. Zum Beispiel konnte ich nicht mehr in den eigenen Keller runtergehen. Räumlichkeiten, öffentliche Toiletten zum Beispiel, konnte ich gar nicht mehr reingehen, weil ich Angst hatte.
9.02.2010. Gespräch mit dem leitenden Polizeiarzt. Ich informiere ihn darüber, dass ich ständig krank bin, dass mein Körper sich wehrt. Ich habe Angst davor, wieder ins Büro zu gehen. Angst vor Mobbing. Gestern ist die Anfrage gekommen, wann ich wieder Kriminaldauerdienst machen kann. Das ist sehr belastend. Wie soll ich das schaffen in meinem Zustand?
Er war ja richtig schockiert, weil er sich gar nicht vorstellen konnte, dass selber berührt zu sein von so einer entsetzlichen Tragödie, also solche Folgen haben könnte für ihn in seiner beruflichen und persönlichen Laufbahn. Er ist sehr gebrochen daran, das einzugestehen, dass einen das berührt, dass einem das was ausmacht.
Prägnant waren vor allem Schlafstörungen, dass er geklagt hat, dass er nachts immer wieder aufwacht und immer wieder die Kinder vor sich sieht, die er obduzieren musste.
Die Stuttgarter Traumatherapeuten Gabi Breitenbach und Harald Rehquardt, an die Ernst Kappel nach einer Odyssee durch verschiedene Arzt- und Psychotherapiepraxen verwiesen wird.
Herr Kappel ist wie weitere Polizisten, die zu mir in Behandlung kamen, nicht sofort gekommen. 3 Jahre sind vergangen. Und wie bei anderen Polizisten ist er erst dann, ich sag mal, zusammengebrochen, als noch was hinzukam und noch was hinzukam. Man deckelt das Ganze, irgendwie kommt man zurecht, beißt die Zähne aufeinander. Vor allem Polizisten kämpfen ja auch und ja, gucken, dass sie einfach ihren Dienst machen. Sie sind ja harte Kerle.
Ein Trauma, griechisch Wunde, ist ein belastendes Ereignis oder eine Situation, die von der betreffenden Person nicht bewältigt und verarbeitet werden kann.
Die Definition der Deutschen Traumastiftung.
Als traumatisierend werden im Allgemeinen belastende Ereignisse wie schwere Unfälle, Erkrankungen und Naturkatastrophen, aber auch Erfahrungen erheblicher psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt sowie schwere Verlust- und Vernachlässigungserfahrungen bezeichnet. Sie können tiefe Wunden in der Seele hinterlassen, die einen Menschen das Leben lang beeinträchtigen.
11.12.2009. Was soll ich bloß tun? Soll ich den Kollegen sagen, ich schaffe das nicht, ich funktioniere nicht mehr so wie früher? Das werden sie mir nicht glauben. Sie sagen ja, dir fehlt doch nichts. Du willst dich bloß abseilen, mit guten Bezügen aus dem Dienst ausscheiden.
Einmal hatte ich mich fast im Büro erschossen, da habe ich die Waffe schon in der Hand gehabt. Und nach dieser Umsetzung in einen völlig mir fremden Deliktsbereich habe ich wochenlang, solange ich dort hin musste, nahezu jeden Tag mit dem Gedanken gespielt, weil ich da mit dem Zug gefahren bin, dass ich mich vor den Zug warf.
Wie eine körperliche Verletzung Zeit braucht, um zu verheilen, ist auch ein Trauma eine Verletzung der Seele, die ebenfalls Zeit braucht zum Verheilen.
Die Erklärung der Deutschen Traumastiftung.
Traumatisierungen, die zunächst rein psychischer Natur sind, können sich in der Folge in psychosomatischen Leiden niederschlagen.
Wir haben einige Polizisten gesehen und erlebt, die aus ganz unterschiedlichen dienstlichen Gründen letzten Endes dann irgendwann mit einer posttraumatischen Belastungsstörung reagiert haben. Also ich kann mich gut erinnern an einen Fall, wo jemand einfach beschrieben hat, wie viel Kinderleichen er auch gefunden hat in unterschiedlichen, ja, ich sag mal, Verwesungszuständen, sagen wir es vielleicht nennen. Oder der selber verletzt worden ist mit Schussverletzungen, der selber jemand verletzt hat im Rahmen von einem Schusswechsel und den das dann einfach auch sehr mitbelastet hat. Wir haben Leute gesehen, die posttraumatisch reagiert haben auf kinderpornografische Auswertungen, also so Filme gucken mussten, um zu sehen, was ist da tatsächlich dran oder drin.
16.05.2012, massiver Flashback in der Kur. In der ersten Nacht träume ich von der Festnahme einer Selbstmordattentäterin. Sie trägt einen Sprenggürtel um die Hüfte. Ich kämpfe mit ihr. Ich halte ihre Arme fest und kann sie nicht loslassen, weil sie sonst den Zünder betätigen würde. Ich bitte Kollegen, mir zu helfen, doch sie tun es nicht. Sie spielen stattdessen Karten und lachen.
Ernst Kappels Fall ist kein Einzelfall. Die Journalistin Caroline Wenzel, Co-Autorin des Buches »System Polizei«.
Das gibt's an vielen Stellen, auch im gesamten Bundesgebiet. In allen Bundesländern läuft es eigentlich nach demselben Muster ab. Die Leute werden stigmatisiert, auch teilweise als Simulanten bezeichnet und sie haben dann große Angst, sich zu outen. Deswegen wird es oft einfach nicht bekannt, weil die Leute wirklich so im Stillen vor sich hin leiden. Ich halte die Dunkelziffer für sehr, sehr hoch. Es gibt keine Zahlen, die Innenministerien in Deutschland erheben, die nicht.
Antwort des Bundesministeriums des Innern vom 7. August 2014 auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Erstens. Wie viele Beamtinnen und Beamte sind nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten 5 Jahren an einer posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS, erkrankt? Eine isolierte Statistik hierzu wird in der Bundespolizei nicht geführt. Zweitens. Wie viele Beamtinnen und Beamte sind nach Kenntnis der Bundesregierung in den letzten 5 Jahren wegen PTBS aus der Bundespolizei in die Dienstunfähigkeit entlassen worden? Eine isolierte Statistik hierzu wird in der Bundespolizei nicht geführt.
Es gibt diverse Schätzungen, dass die Wahrscheinlichkeit, irgendwann an einer PTBS zu erkranken, für Polizeibeamte bei rund 10% liegt. In der Normalbevölkerung im Vergleich dazu liegt sie bei 1-2%. Also man sieht schon, es gibt ein deutlich erhöhtes Risiko, auch bei Rettungssanitätern übrigens und Feuerwehrkräften natürlich, klar. Also es ist bekannt, dass das Risiko erhöht ist.
Am 30.06.2003 bin ich im Zuge eines Einsatzes von einem Amokläufer in Berlin-Kreuzberg angeschossen worden. Und zwar hatten wir den Part, an anderen Funkwagen zu unterstützen, und zuvor sollen Schüsse gefallen sein.
Jürgen Röhr, seit 1981 im Polizeidienst.
Das war schon mein Traum und mein Leben. Das war mein Leben eigentlich.
Am 30. Juni 2003 ist er als Schutzpolizist im Einsatz, um einen Amokläufer zu stellen, der zuvor in einem Café seine Freundin erschossen und einen Unbeteiligten verletzt hat.
Da sind wir da hingefahren zur Unterstützung, kannten aber den näheren Sachverhalt nicht. Und dann hatte ich diesen Part, ihn zu Boden zu bringen, von hinten. Er hatte mich nie bemerkt. Und kurz bevor ich an ihm ran war, hat er mich bemerkt. Und da hat er alles fallen lassen und griff nach hinten in den Hosenbund. Und da hatte er eine 45er Magnum stecken und hat von unten nach oben aus 1,5 Meter Entfernung auf mich geschossen. Und ist der Schuss unten im Bauch ringegangen und kam oben unter dem rechten Arm raus. Immer quer durch den ganzen Körper. Und dann hat er auf die Kollegen geschossen, die haben auf ihn geschossen. Und er ist dann auf den Hof geflüchtet und hat sich dann dort selbst gerichtet mit einem Kopfschuss.
Jürgen Röhr erleidet lebensgefährliche Verletzungen. Unter anderem an Gallenblase, Darm, Bauch und Rippen.
Ich habe dann 86 Tage im Koma gelegen. Und eigentlich hat mich dann auch der Professor gefragt, warum haben Sie das überlebt? So eine Verletzung kann man nicht überleben oder hat noch niemand überlebt? Weil sie mehrere Organe massiv verletzt und geschädigt hat. Man hat mir zwar auch dann, wo ich aus dem Koma wach wurde, einen Psychologen ans Bett geschickt, aber mein Ansinnen war ja, immer wieder zurück in den Dienst zu wollen. Bei der Reha-Maßnahme im Anschluss, wo ich war, sollte ich auch psychologische Betreuung, sah im Prinzip dort auch noch gar nicht die Notwendigkeit.
Doch dann treten neben den körperlichen Beeinträchtigungen Symptome einer PTBS auf, einer posttraumatischen Belastungsstörung.
Das merkte ich dann eben, dass ich Albträume kriegte, schlafen konnte, Schweißausbrüche hatte oder schreckhaft war und mich auch persönlich verändert habe.
Bei Jürgen Röhr wie bei Ernst Kappel reagieren Polizeiärzte und Psychologen verständnislos oder abweisend.
Die konnten einfach mit mir nie umgehen. Bin nach der Reha sofort auch dahin in dieses Büro. Und das ist total schief gelaufen. So nach dem Motto, wer sind Sie denn, was wollen Sie hier? Was haben Sie sich gedacht? Ich habe gedacht, ich kipp rückwärts von dem Stuhl. Ich gehe dahin, weil ich denke, es wird mir geholfen. Wie kann ich jetzt wieder zurück in den Dienst? Was gibt's für Alternativen? Und da fragen die mich, was ich mir einbilde, wie es mit mir weitergehen soll. Es war total daneben.
Ende August 2009 war ich dann für 9 Wochen in einer psychosomatischen Klinik in Bad Pyrmont. Habe dann aber erst danach festgestellt, dass ich dort völlig falsch behandelt worden bin. Statt in einer Traumagruppe hat man mich in eine Burnout-Gruppe gesteckt. Damals hat mir eine sehr junge Psychologin gesagt, ich soll von meinem Trauma nichts erzählen, da sonst die Gefahr in der Gruppe wäre, dass ich andere Patienten traumatisieren könnte mit dem, was ich da erlebt habe.
Alles ging an niemandem spurlos vorüber, auch nicht an mir.
Erklärt Ralf Michelfelder, Präsident des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, zum 10. Jahrestag des Amoklaufes von Winnenden. Michelfelder war am 11. März 2009 Einsatzleiter in Winnenden.
An keinem von uns ging die spurlos vorüber. Und da war es uns wichtig, Betreuungsangebote zu geben. Innerhalb der Polizei, aber auch für die Opferfamilien.
Es fehlt da wirklich auch einfach noch am Wissen im Umgang mit solchen Störungen, mit solchen psychischen Erkrankungen.
Die Autorin Caroline Wenzel.
Dieses Trauma äußert sich Monate verzögert, dann ist keiner mehr da. Dann muss der Betroffene den Mut aufbringen, überhaupt erstmal irgendwo hinzugehen und zu sagen, mir geht's aber schlecht. Und dann glaubt ihm keiner. Da gibt's zum einen schon noch diesen alten Chorgeist bei der Polizei, starke Kerle heulen nicht. Und wer sich outet, dass er psychische Probleme hat, der wird gerne mal schnell als Weichei abgestempelt.
Und dann kommen Vorgesetzte, die einem ganz unverblümt offen ins Gesicht sagen, das kann nicht sein, du willst hier einen faulen Lenz machen, du willst hier vorzeitig raus oder die Vorteile verschaffen. Da kommen Ängste hoch, man schämt sich und kommt aus diesem Karussell nicht mehr raus.
Ich habe mal einen Polizeiarzt gehabt, der zu mir ganz wörtlich gesagt hat, ich hätte viel zu tun, wenn ich alle die Leute, die eine PTBS haben, aus dem Dienst entferne.
Die Traumatherapeutin Gabi Breitenbach. Die betroffenen Polizisten vermissen häufig nicht nur therapeutischen Beistand. Sie müssen auch darum kämpfen, dass die PTBS als Dienstunfall anerkannt wird. Ein Dienstunfall ist laut Beamtengesetz
ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten ist.
29.09.2014 an den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Herrn Winfried Kretschmann. Wir, die geschädigten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Amoklaufes von Winnenden, möchten Sie unmittelbar darüber informieren, dass es nach wie vor zu erheblichen Problemen in Bezug auf die Anerkennungsverfahren sowie die Versorgung durch das Land Baden-Württemberg kommt. Wir fragen Sie, kann es denn sein, dass es bei der Feststellung der Qualifizierung des Dienstunfalls Monate dauert, bis ein Bescheid durch das Innenministerium ergeht? Weiter fragen wir Sie, kann es sein, dass schwer verletzte und erkrankte Polizeibeamte es sich gefallen lassen müssen, sich von Ärzten des polizeiärztlichen Dienstes Vorhaltungen anhören zu müssen wie: Wer als Polizeibeamter den Anblick von Leichen nicht erträgt, hat meines Erachtens den Beruf verfehlt. Oder: Polizeibeamte sind den Anblick von Leichen doch gewöhnt.
Objektiv war ja nicht in Lebensgefahr. Und dass aber jemand subjektiv in Lebensgefahr ist, das wird nicht anerkannt.
Ernst Kappels Therapeut Harald Rehquardt.
Oder was man auch kennt bei der PTBS, ist einfach, dass das Ausmaß der Ohnmacht das Entscheidende ist. Also ein Kollege hat mal erzählt, dass bei einem anderen Amoklauf war der Polizist am meisten traumatisiert, der den ganzen Tag am Funk saß, alles mitbekommen hat, aber nichts tun konnte. Aber am Funk ist er nicht in Lebensgefahr, also bekommt er keine Anerkennung.
Ich glaube, es gibt immer auch diese Angst, wenn wir das einmal so quasi öffentlich einführen, dass es diese PTBS als Selbstverständlichkeit infolge von Dienstunfällen gibt, dann könnte das einfach auch so eine Art Inflation nach sich ziehen.
8.10.2015. Ich bin erschlagen. Deshalb haben sich die histologischen Untersuchungen so lange hingezogen. Ich habe im Internet nachgeschaut, was da in meinem Kopf sitzt. Es ist niederschmetternd. Ein sehr aggressiver Tumor, bei dem die Überlebenschancen äußerst gering sind. 24.11.2015. Ich werde versuchen, gesund zu werden. Nach vorne zu schauen, nicht zurück. Trotzdem drängt sich ab und zu die Frage auf, warum? Ich habe nicht geraucht, nicht getrunken, immer Sport gemacht. Mein ganzes Umfeld ist erstaunt. Du hast Krebs, das gibt es doch gar nicht. Ich vermute ganz klar, dass das Trauma und die vielen Auseinandersetzungen danach dazu geführt haben, dass ich diesen Nerventumor bekommen habe. Ständiger Stress. Der Körper im Dauerkampfmodus. Das schwächt das Immunsystem.
Da sich Ernst Kappel von Vorgesetzten und Behörden alleingelassen fühlt, wendet er sich an die Medien, was ihm Kritik und Vorwürfe einbringt. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen wird er im Juli 2017 in den vorzeitigen Ruhestand versetzt und sein Einsatz beim Amoklauf von Winnenden als Dienstunfall anerkannt. Die Autorin Caroline Wenzel.
Für mich ist das nicht jetzt im juristischen Sinne, aber schon eine Art der unterlassenen Hilfeleistung, die da passiert ist. Und da hätte einfach bei ihm und auch bei den anderen, mit denen ich gesprochen habe, sehr viel Leid vermieden werden können. Auf jeden Fall wäre es wichtig, genauer hinzuschauen und auch sensibler zu reagieren und vor allen Dingen auch früher zu reagieren.
Seit dem Jahr 2006 ist der Berliner Polizeibeamte Jürgen Röhr dienstuntauglich. 3 Jahre nach dem traumatischen Ereignis in Kreuzberg.
Ich gehe ja hin für die Allgemeinheit, trage meine Haut zum Markt, um andere Menschen zu beschützen, dass ihnen nichts zu Schade kommt. Und dann werde ich selber verletzt und kriege dann auch nichts. Also irgendwo stimmt es ja dann nie. Dafür gibt es das Gesetz, aber leider muss man sich oft einklagen. Und das ist das Schlimme an dieser Geschichte. Da wünschen sich wirklich manchmal dann welche schon, ach, wenn mir da wenigstens ein Finger oder ein Arm fehlen würde oder ich irgendwo eine Verletzung hätte, dass das auch von jedem anerkannt wird.
Nach der Versetzung in den Ruhestand wird Jürgen Röhr in einer Selbsthilfegruppe für betroffene Kollegen aktiv.
Ereignisse können das Leben völlig verändern. Haben Sie schon einmal auf einen Menschen schießen müssen? Wurde schon einmal auf Sie, Ihren Kollegen oder Ihre Kollegin geschossen? Gab es ein Ereignis, wo Sie sich dem Tode nahe fühlten?
Aus der Informationsbroschüre der Gruppe Schusswaffenerlebnis.
Wir bieten ein Seminar an, um zu helfen. Wir bieten eine Gesprächsrunde zwischen Polizeikollegen an, die Extremerfahrungen im Polizeidienst machen mussten und geben Einblicke in daraus erwachsende physische und psychische Folgen.
Die Hilfe und diese Wertschätzung habe ich eigentlich nur in dieser Gruppe erfahren, weil eigentlich dieses Reden mit Betroffenen untergleichen auf Augenhöhe ist viel mehr wert als jede andere Therapie auch. Deswegen habe ich ja dann auch 2007 mich entschlossen, in dieser Gruppe mitzuarbeiten und habe die mit weiter ausgebaut. Und das ist eben dieses Eindringliche, diese Wertschätzung und dieses Reden auf Augenhöhe.
In der Selbsthilfegruppe erfahren die Polizisten das, was ihnen Vorgesetzte und Kollegen häufig versagen: Respekt und Verständnis.
Wenn dann so eine Sprüche kommen, wieso, du warst doch im Recht, ist dann nie weiter schlimm oder nu ist ja wieder mal gut. Nee, das wird das nie. Es bleibt immer die Geschichte meines Lebens und sie wird auch immer Geschichte in meinem Leben bleiben. Und das wird einfach nie verstanden. Von dem Tag ist nichts mehr so, wie es vorher mal war.
Können sich Polizisten auf diesen Tag, auf ein extremes Ereignis wie einen Amoklauf vorbereiten? Sollte dies Bestandteil der Ausbildung sein?
Ich werde ja Polizist, um zu helfen. Polizist ist ein Helferberuf. Ich werde ja nicht Polizist, um jemanden zu erschießen oder jemandem eine Verletzung zuzufügen. Ich habe zwar diese Waffe, aber jeder denkt ja erstmal, auch wenn er in diesem Beruf ist, er muss sie nie einsetzen. Ich fahre zum Familienstreit und auf einmal kommt er mir mit einer Pistole oder mit einem Schwert entgegengerannt. Also was muss ich machen? Also es wird nie drauf eingegangen und vor allen Dingen, was macht das mit mir? Es ist ja dieser entscheidende Moment, wo ich zwischen Leben und Tod entscheiden muss. Man kann so eine Situation auch trainieren, aber was man nicht trainieren kann, die Todesangst, das kann man nie üben.
Das ist auch noch weniger eine Frage vom Wissen, dass das passieren kann. Es ist eher was, wenn einen das persönlich betrifft, ist das nochmal eine andere Hausnummer.
Die Therapeutin Gabi Breitenbach.
Vergleichen Sie es damit vielleicht, wenn Sie morgens in Ihr Auto steigen, wissen Sie auch theoretisch, dass Sie einen Unfall haben können. Und Sie sind so gesehen vielleicht auch darauf vorbereitet, weil Sie einen Ersten-Hilfe-Kurs gemacht haben, dass Sie vielleicht beim Unfall als Ersthelfer irgendwas tun müssen. Aber wenn Sie dann konkret mit der Situation befasst sind, ist das halt eine sehr persönliche und eine sehr individuelle Situation. Es ist nicht möglich zu trainieren, auf Trauma nicht traumatisiert zu reagieren. Was man trainieren könnte, und ich glaube, daran fehlt es aber noch ein bisschen, das wäre so zu trainieren, relativ schnell zu erkennen, wenn meine Symptomatik über das hinausreicht, was ich alleine bewältigen kann und mir möglichst schnell Hilfe zu holen. Das wäre das, was ich mir wünschen würde, dass es eine Art Lernfeld gibt, dass Stärke auch verletzbar und verwundbar sei, sich nicht ausschließen, sondern einfach zwei Aspekte sind, die man in eine gute Verbindung bringen muss, damit wirklich ein guter Polizeibeamter rauskommt. Der Herr Kappel hat es auch formuliert, er hat gesagt, er wird sich einfach wünschen, dass so wie man sich vom Polizisten so einen hundertprozentigen Einsatz wünscht, dass er einfach auch so einen hundertprozentigen Rückhalt hat.
10.03.2017. Mit dem Krebs ist die Lebensfreude zurückgekommen. So paradox es klingen mag. Aber seit ich Krebs habe, habe ich wieder Freude an den kleinen Dingen im Leben. Natürlich nicht mehr so wie früher. Aber viel mehr als während der letzten Jahre, in denen das Trauma und die Polizei allgegenwärtig waren. Natürlich werden die toten Kinder morgen am Jahrestag wieder bei mir sein. Aber das System Polizei kann mir nichts mehr anhaben. Ich genieße die Tage. Wenn die Sonne scheint, sitze ich draußen und denke mir, oh wie schön. Und wenn es regnet, denke ich mir, wie toll. 6.05.2019, nachts. Die toten Kinder von Winnenden stehen an meinem Bett. Ich sehe ihre Gesichter, ihre Schussverletzungen. Sie stehen neben mir und schweigen. Dann werde ich bedroht. Eine dunkle Gestalt will auf mich schießen. Ich habe panische Angst. Und schließlich schieße ich auf den Angreifer.